Heute geht es um Sanftmut und Keuschheit, und das ist die letzte Predigt in unserer Serie über die Frucht des Geistes. Und es bringt das Ganze so zu einem Ende, und ich möchte es auch noch so ein bisschen zusammenfassen in dieser Predigt. Aber als ich so das Thema gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, Sanftmut und Keuschheit, also da habe ich jetzt die Lisa heute bei der Lobpreisvorbereitung nicht unbedingt beneidet. Ich habe ja die letzten zwei Wochen den Lobpreis vorbereitet. Da war das Thema Freundlichkeit, Güte und Treue. Und da, kein Problem, findet man viele Lieder, die gut dazu passen. Aber Keuschheit so, ich habe gedacht so, wir singen nicht so viel darüber, oder so. Und ich singe, denn ich bin keusch und ich tanze, denn... Kommt nicht so gut, oder? Ist eigenartig. Dementsprechend, Lisa, hast du das trotzdem toll gemacht, auch wenn du keine Keuschheitslieder gefunden hast. Aber umso wichtiger ist es, dass wir uns gemeinsam anschauen, worum geht es denn eigentlich überhaupt in diesen zwei Begriffen. Die kommen uns vielleicht teilweise auch schon fast so ein bisschen antiquiert, altmodisch vor. Ist es überhaupt noch aktuell in unserer Gesellschaft? Sind es überhaupt noch Sachen, mit denen wir heute was anfangen können? Und dazu möchte ich eben erstmal die zwei Begriffe anschauen. Dann müsste ich angucken, hey, wie kommen wir überhaupt dazu? Wie können wir die Sachen erreichen? Und am Ende noch, wie wir diese Frucht auch bewahren können. Aber bevor wir uns die zwei Begriffe anschauen, möchte ich nochmal die zwei Verse anschauen aus dem Galater 5, wo es eben um die Frucht des Geistes geht. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Genau. Und damit möchte ich in das erste von den zwei Wörtern reinschauen, nämlich die Sanftmut. Und wenn wir das Wort im Griechischen anschauen, dann heißt es, und Achtung, ich habe es geprobt zu Hause, mit YouTube mir vorlesen lassen, Praütes. Ich hoffe, wer auch immer das besser kann wie ich, akzeptiert es. Ich hab's geprobt. Und das bedeutet eben, Sanftmut kann auch Rücksicht bedeuten, Behutsamkeit, Demut, Milde. Also da sehen wir schon so ein bisschen, was da drin steckt. Aber was in allen von unseren deutschen Worten nicht drin ist, aber in dem griechischen Wort eigentlich drin enthalten ist, das erklärt, finde ich, William Barclay, der Theologe, sehr schön. Er sagt, was seine Bedeutung am besten erklärt, ist das Adjektiv praus. Und das bedeutet, oder welches für ein Tier verwendet wird, das gezähmt und unter Kontrolle gebracht wurde. Das heißt, Sanftmut ist nicht nur dieses Sanfte, aber es beinhaltet auch eine gewisse Kraft, eine gewisse Wildheit, die aber sanft ist und in einer Liebe und in einer Rücksicht und einer Behutsamkeit umgeht. Eine Kraft, die auf eine gezielte Art und Weise etwas sanft angeht. Es ist wie ein starker Hund, der jeden Eindringling verscheucht und dafür sorgt, dass niemand nah an seinen Besitzer kommt, der aber gleichzeitig liebevoll ist und es liebt, mit seiner Familie zu schmusen und ihr nahe zu sein. Oder es ist wie eine Löwin, die so muskulös und stark ist, die jeden von uns einfach ohne Probleme umreißen und töten könnte, aber die mit solch einer Liebe, mit ihren scharfen Zähnen, ihr kleines Baby hochhebt und in Sicherheit bringt, damit ihm nichts passieren kann. Es drückt so diese Stärke, diese Kraft aus, die aber in einer Sanftheit ausgelebt wird, in einer Liebe ausgelegt wird, einer Behutsamkeit. Und es zeigt uns also, dass wenn wir in die Bibel schauen und hier von Sanftmut reden, dann geht es hier nicht um einen weichgespülten Waschlappen, der keine Eier hat. Das geht um viel mehr. Es geht um eine liebende Kraft, die stark ist, aber gezielt eingesetzt wird in Liebe und Sanftmut. Und es ist wie ein Trainer oder wie ein Chef oder wie ein Lehrer, der einen nicht anbrüllt und ausrastet, wenn man was falsch gemacht hat, sondern auf einen zugeht und einem liebevoll hilft und zeigt, wie man diesen Fehler nicht mehr macht und wie man weiter wächst und vorangeht. Und wenn ich mir das so überlege, dann wünschen wir uns das doch alle, dass wir so behandelt werden, oder? Wenn wir einen Chef, wenn wir einen Trainer haben, dann wünschen wir doch, dass die Person nicht, wenn wir Dinge falsch machen oder wenn sie will, dass wir irgendwas tun, dass, es macht es doch, sondern uns mit Liebe begegnet und sagt, hey, guck mal, so. Und ich merke das an mir selber, gerade mit meinen Kindern, dass ich oft nicht so sanftmütig bin, wie es eigentlich gerne wäre. Wenn zum Beispiel wir gekocht haben, alles vorbereitet haben, alles gedeckt haben, der Tisch gedeckt ist und wir endlich essen können und das Kind setzt sich hin, macht irgendeinen Quatsch und schlägt das Glas um und das Wasser ist überall und ich bin sauer und sage, was soll das? Und dann merke ich aber eigentlich, hey, das hilft dem Kind gar nichts, wenn ich das jetzt anbrülle, weil das macht die Sache nicht rückgängig. Wenn ich ihm hingehe und sage, hey, weißt du, das war jetzt echt blöd, komm, wir gehen zusammen einen Lappen holen, ich zeige dir, wie du das aufwischen kannst, damit wir alle dann anfangen zu essen, dann ist dem Kind viel mehr geholfen und dann kann es, wenn es diesen Fehler wieder macht, das nächste Mal das auch selber machen, ohne dass ich mich da überhaupt groß aufregen muss. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass die Sanftmut dort verschiedene Aspekte hat und in verschiedenen Situationen verwendet wird. Das erste ist, dass Gott sich selbst als sanftmütig beschreibt. In Matthäus 11 lesen wir, wo Jesus von sich spricht und sagt, nehmt auf mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ich finde, das bringt es sehr schön zusammen. Gott hat eine unendliche Macht, Gott ist unendlich kraftvoll. Und doch entscheidet er sich, mit uns sanftmütig umzugehen. Und entscheidet sich, uns nicht einfach zu nehmen und gegen die Wand zu klatschen und sagen, so geht's gar nicht, sondern uns sanft in eine Richtung zu leiten. Und wenn wir als Christen uns anschauen, wenn wir als Christen Gottes Maßstäbe anschauen, dann haben wir da den lichtjahreweiten Unterschied. Dann sind wir nicht so, ich würde sagen, zwischen 70, 80, ich bin eigentlich schon recht gut, 90% Zielerfüllung, also Gott, so was du so von mir erwartest und ich tue, das stimmt schon ganz gut überein. Das ist Quatsch. Wenn wir das ernsthaft anschauen, dann kratzen wir vielleicht an der 1%-Hürde und selbst da meinen wir es dann vielleicht noch gut mit uns selbst. Aber Gott sagt nicht, weißt du was, du bist noch nicht mal bei dem 1% angekommen, was soll ich mit dir anfangen? Geh flöten. Er sagt, hey, ich nehme dich so, wie du bist, ich habe mein Leben für dich gegeben und ich leite dich Stück für Stück auf eine sanftmütige Art und Weise, dass du mir immer ähnlicher wirst. Er behandelt uns nicht wie Knechte, denen er Befehlen zuschreit und sagt, tu das sofort, sondern er behandelt uns wie seine geliebten Kinder. Und das bedeutet nicht, dass Gott Sünde egal ist. Das bedeutet nicht, dass Gott sagt, weißt du was, Schwamm drüber, Sünde ist mir eh nicht so ein wichtiges Teil. Das bedeutet auch nicht, dass Jesus nicht eines Tages zurückkommen wird und Gericht bringen wird. Aber es bedeutet, dass Gott trotz dessen sagt, hey, ich gebe mein Leben und ich will euch in Sanftheit und in Liebe führen. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, den wir in der Bibel lesen, ist Sanftmut, die wir gegenseitig untereinander haben sollen. Gott ist sanftmütig, deswegen sollen wir auch sanftmütig sein. Und Sanftmut ist nicht rechthaberisch. Sie will nicht um jeden Preis zum Ziel kommen und das durchsetzen, was sie genau tun will. Sanftmut ist nicht hart und gefühllos. Sanftmut geht auf die Bedürfnisse des anderen ein. Sanftmut guckt den anderen an und sagt, hey, wo kann ich der Person am meisten helfen? Was braucht die Person jetzt, um den nächsten Schritt zu machen, um weiterzukommen? Vorher im Epheserbrief, im Epheser 4, Vers 2 lesen wir, in aller Demut und Sanftmut in Geduld ertragt einander, einer den anderen in Liebe. Und das Spannende ist, dass ganz oft, wenn wir von Sanftmut lesen in der Bibel, dann ist das Wort Demut auch mit dabei. Sanftmut und Demut, das gehört irgendwie so zusammen. Dieses, hey, ihr sollt, wenn ihr einander begegnet, in Liebe, in Geduld, in Demut, in Sanftmut einander begegnen. Und ich denke, das ist etwas, das für uns alle wichtig ist, aber das ist ganz besonders für die unter uns, die in Leiterschaft sind, wichtig. Denn Sanftmut ist Gottes Führungsstil und Sanftmut sollte auch unser Führungsstil sein. Und es bedeutet nicht, dass wir kraftlos oder ziellos sind und wie ein Wähnchen im Wind wehen. Das ist ja genau das, was wir gelernt haben. Sanftmut ist eine Art und Weise, liebevoll, aber trotzdem gezielt in eine Richtung zu gehen und zu leiten. Nicht von oben herab, nicht befehlend, sondern demütig und in Liebe. Was ich spannend finde, ist, wir lesen im 4. Mose, lesen wir, dass Mose dort bezeichnet wird als der Sanftmütigste unter allen Menschen. Und das Interessante ist, wenn man sich den Kontext von dieser Stelle anschaut. Es geht nämlich dort um eine Stelle, wo Mose, seine Geschwister, Miriam und Aaron unzufrieden sind mit der Situation. Und sie sind sauer und sie sind vor allem eifersüchtig auf den Mose. Und sie sagen, hey, das ist eigentlich unfair, warum ist er der Chef? Warum hat Gott ihn auserwählt? Wir sind doch auch wichtig. Wir sollten doch hier auch mehr zu sagen haben. Und sie fangen wie so eine kleine Revolte gegenüber Mose an. Und wenn wir dann sehen, wie Mose reagiert, er sagt zunächst mal einfach gar nichts. Und wer dann ins Spiel kommt, ist Gott selbst. Gott selbst kommt in die Situation und macht Miriam und Aaron klar, dass das absolut nicht geht, was sie tun, dass er Mose auserwählt hat in die Position und dass er ihm diese Autorität gegeben hat und dass sie die nicht hinterfragen sollen und dürfen. Und als Strafe für diese Rebellion bekommt Miriam einen Aussatz. Und dann ist die Frage, wie reagiert Mose auf die Situation? Sagt er, so, danke Gott, du bist für mich eingestanden, du hast denen gezeigt, wo es lang geht, du hast ihnen gezeigt, dass ich der Chef bin und außerdem hat sie endlich ihre Strafe bekommen, die sie eh verdient hat, weil die ist die ganze Zeit schon immer gekommen und ich habe schon immer in ihren Augen gesehen, dass sie eigentlich eifersüchtig ist und jetzt hast du mal ein für alle Mal klar gemacht, wie das hier sein soll. Aber so ist Mose nämlich genau nicht, so reagiert Mose nicht. Mose reagiert in einer Art und Weise, dass er zu Gott geht und zu ihm schreit und sagt, Gott, bitte heile sie. Bitte nimm die Krankheit wieder weg von ihr. Und das, finde ich, drückt Mose seinen sanftmütigen und liebevollen Führungsstil total aus, wo er sagt, hey, ich stelle mich nicht in den Vordergrund. Ich tue das, was Gott mir sagt. Ich will ihm folgen. Aber ich liebe die Leute neben mir. Und selbst wenn sie ihm Böses wollten, hat er gesagt, Gott, hey, bitte nimm die Krankheit von ihr weg. Weil er sie geliebt hat. Und diese Art von Umgang, den wünsche ich mir für mich, den wünsche ich mir für uns alle, wo wir sagen können, hey, ich stelle mich nicht in den Mittelpunkt. Ich stelle Gott in den Mittelpunkt und ich tue all das, was er mich beruft zu tun, aber ich will die Leute links und rechts von mir sehen und ich will für sie einstehen. Der dritte Aspekt von der Sanftmut finde ich auch sehr spannend, den lesen wir im Jakobus. Dort schreibt er, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Hier geht es in der Sanftmut also auf einmal nicht mehr um die Beziehung zwischen uns und unserem Nächsten, wie wir ihn behandeln sollen, sondern hier geht es in der Sanftmut um uns und das, was Gott uns zu sagen hat, das Wort. Es geht darum, wie wir auf Gottes Wort, auf sein Reden reagieren. Und Jakobus sagt, hey, es ist ganz wichtig, dass wir ein weiches, dass wir ein sanftmütiges Herz haben, dass wir die Dinge, die Gott uns sagt in seinem Wort, im Gebet, wenn er uns begegnet, dass wir die ernst nehmen und dass wir nicht sagen, damit will ich nichts zu tun haben, das kann nicht sein, ich bin okay, sondern dass wir die Sachen an uns wirken lassen, dass wir Gott uns lehren lassen und dass wir Gott uns verändern lassen. Und ich finde, unter diesem Aspekt bekommt auch der Vers 5 in Matthäus 5, wo Jesus spricht, eine ganz anderen Beleuchtung, wo er sagt, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Wenn wir nicht sanftmütig sind, wenn wir sagen, was will ich schon von Gott was will der mir sagen? Dann wird Gott uns auch nicht verändern können. Dann wird Gott auch nicht in unser Leben kommen können und uns von innen hinaus verändern können. Aber wenn wir zu Gott schauen und sagen, hey, ich glaube, dass du Gutes hast und ich glaube, dass was du für mich hast, gut ist. Selbst wenn ich im ersten Moment vielleicht denke, hä, das ist ja komisch. Dann kann er uns verändern und uns ihm näher bringen. So, jetzt haben wir so einen guten Überblick über die Sanftmut bekommen. Und damit möchte ich rüber zu dem zweiten gehen, der Keuschheit. Und wenn wir an Keuschheit hören und denken, oder vielleicht bin es auch nur ich, dann denke ich erstmal an den Keuschheitsgürtel. So einen tollen Gürtel, den man sich so umschnallen kann, damit einem da auch gar nichts passiert und man keine bösen Dinge tut. Das ist so das, was mir zumindest am Anfang einfällt. Aber auch hier, wenn wir das griechische Wort anschauen, keine Sorge, du wirst keinen so einen Gürtel bekommen, musst nicht weinen. Deine Eltern sind nicht so. Wenn wir das griechische Wort anschauen, dann steckt auch da natürlich viel mehr dahinter. Hier haben wir Enkrateia und das bedeutet Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung, Keuschheit, wie wir schon gehört haben, und Mäßigung. Also da steckt schon auch wieder viel drin. Es geht um die Disziplin, über seine eigenen Verlangen, seine eigenen Gelüste zu herrschen. Und das können extrem viele Bereiche sein. Natürlich gehört da auch der sexuelle Bereich mit rein, den spricht die Bibel auch in vielen Stellen an, wo wir sagen, hey, pass auf, dass du dein Leben sexuell so lebst, dass es gut ist für dich, für deinen Ehepartner, für die Leute um dich rum. Tu keine Unzucht, aber da gehört viel mehr dazu. Da gehört zum Beispiel unser Verlangen nach Essen dazu. Wenn man denkt so, oh ja, komm, noch ein bisschen was geht noch oder oh, jetzt noch ein Eis, obwohl ich schon 5 hatte. Oder so dieses, finde ich immer ganz extrem, erlebe ich ganz extrem, wenn man in einem All-You-Can-Eat-Restaurant ist, oder? Nach der zweiten Portion weiß man, man hat eigentlich genug gegessen, aber man hat ja dafür bezahlt und irgendwie muss da ja auch wieder was zurückkommen, oder? Also isst man weiter, ohne irgendwie Kontrolle zu haben. Oder trinken, Alkohol oder Geld. Tue ich alles, um an Geld ranzukommen? Welche Werte lasse ich einfach links und rechts liegen, wenn ich eine Möglichkeit habe, an Geld ranzukommen? Oder auch Süchte. Und bei den Süchten, da gibt es die klassischen Süchte von Alkohol, Zigaretten, Drogen. Aber es gibt ganz viel mehr Süchte. Und die können auch einfach so punktuell sein. Zum Beispiel merke ich, wenn ich einen super Roman lese, dann werde ich ganz schnell, fokussiere ich mich darauf und gehe da drin unter. Dann will meine Familie was von mir und ich habe keine Zeit, weil ich muss immer weiterlesen und ich bin einfach immer irgendwie nicht anwesend, weil ich mich da total rein vertiefe, wo ich merke, okay, es gibt Zeiten, wo es gut ist, einen Roman zu lesen, wo ich die Zeit dafür wirklich habe und es gibt Zeiten, wo es nicht gut ist, weil dann bleiben viel zu viele Dinge links und rechts liegen. Oder Serien, wo man dann am Abend im Bett liegt und dann noch, ja, ich schaue noch eine Folge. Ja, okay, die ist gerade so spannend gewesen. Noch eine und noch eine und noch eine. Und irgendwann ist es 1 Uhr und man denkt so, oh je, wenn ich jetzt schlafe, dann werde ich morgen nicht fit sein und die Leute, die mir begegnen müssen, dürfen das spüren. Oder YouTube. Man guckt ein Video an und dann kommen dann immer so ganz viele neue Vorschläge. Ah, das ist ja auch noch interessant. Und oh, cool, wie man mit dem Dremel aus einem Baumstamm das mega coole Kunstwerk macht. Und dann, oh, da auch noch eine spannende Sache über Fußball und Instrumente, Gitarren und Kochen und ganze Welt von ganz lustigen, spannenden Sachen, aber man kann sich da drin verlieren. Und dann gibt es auch einen anderen Aspekt, wo man manchmal denkt, ah ja, stimmt, da geht es auch um Enthaltsamkeit, wenn es zum Beispiel um unsere eigene Faulheit und Lustlosigkeit geht, wenn man denkt so, oh, das ist gerade so gemütlich, ja, kein Bock jetzt nochmal irgendwie rauszugehen und irgendwas zu tun, was ich eigentlich tun sollte oder ja, man müsste mit den Kindern eigentlich, aber oh nee, ich will jetzt echt nicht. So diesen eigene Faulheit, die man manchmal nicht überwinden will. Wenn wir Athleten anschauen, dann sehen wir an ihnen als sehr gutes Beispiel, was es bedeutet, Enthaltsamkeit und Disziplin zu haben. Man sieht genau, dass sie eine Selbstbeherrschung haben. Denn sie wissen genau, was sie wann essen dürfen, wie viel sie essen dürfen. Und sie wissen genau, dass Ruhen wichtig ist, aber ewig Ruhen auch nicht wichtig ist, weil man muss ja auch wieder trainieren. Und daran sieht man, wie die sich trainieren und zurückhalten. Da habe ich manchmal echt Respekt vor. Ich habe Leute bei mir im Team auf der Arbeit, was die für eine Diät haben, also das ist krass, also da würde ich nicht mitmachen wollen. Aber die machen das, weil sie sagen, hey, ich will da fit sein und ich will meinen Sport gut ausüben können. Es geht hier also im Normalfall nicht um den völligen Verzicht, weil die meisten von den Dingen sind ja per se grundsätzlich nicht schlecht. Es geht vielmehr darüber, Kontrolle über unsere eigenen Gefühle und Gedanken und Verlangen zu haben und diese einem größeren Ziel unterordnen zu können. Zu sagen, hey, an sich ist Essen natürlich nicht schlecht und auch mal was richtig Leckeres essen ist nicht schlecht, aber wenn ich will, dass ich schlank bleibe, dann darf ich nicht zu viel davon essen. Oder auch Filme schauen, Serien schauen, Bücher lesen ist alles nicht schlecht, aber ich muss gucken, dass es in einem Rahmen bleibt, damit ich andere Dinge trotzdem noch machen kann. Und damit denke ich, wenn wir darüber nachdenken, hey, hat das überhaupt heute noch eine Aktualität, dann glaube ich ja, auch in unserer heutigen Gesellschaft ist Enthaltsamkeit und Selbstbeherrschung noch eine wichtige Sache. Einerseits sind wir natürlich in einer Gesellschaft, wo einem verkauft, dass man alle seine Lüste sofort am besten befriedigen soll. Ich will ein geiles, tolles Auto haben, kauf dir es, ob du das Geld hast oder nicht, kein Problem, kannst ja leasen. Ich will alles Mögliche haben, tu es jetzt, tu was du willst und tu es so viel, wie du willst. Das ist so ein bisschen die Botschaft, die wir einerseits haben. Aber andererseits haben wir in unserer Gesellschaft auch ganz viel Bewusstsein, zum Beispiel über, hey, wie ernähre ich mich gesund, dass mein Körper gesund bleibt, was ist gut für meinen Körper, wie behandle ich die Welt, in der ich lebe, wie gehe ich mit Ressourcen um. Ich kenne Leute, die fliegen kein Flugzeug mehr, auch wenn sie sagen, eigentlich wäre es einfacher, aber hey, was das für Abgase in die Umwelt pumpt, das will ich einfach nicht unterstützen. Ich enthalte mich da lieber. Ich beherrsche mich da selber und sage, ich gehe den schwierigeren Weg, weil ich dem ein höheres Ziel unterordnen will. Und so glaube ich, dass Enthaltsamkeit und Selbstbeherrschung auch bei uns heute noch ein ganz wichtiger Wert ist. Und dann kommen wir zurück zu der Frage, ja, aber was bedeutet es für die Bibel und für Gott? Weil wenn wir die ganzen anderen Teile der Frucht des Geistes anschauen, die wir über die letzten Woche angeschaut haben, dann haben wir immer wieder gesehen, dass das Charakterzüge von Gott selbst sind. Gott ist liebend, er ist freudevoll, er ist Friede, er ist langmütig, er ist freundlich, er ist gütig, er ist treu, er ist sanftmütig. Aber ist Gott auch enthaltsam? Das war der Punkt, wo ich gedacht habe, das ist ja interessant. Ist Gott keusch oder enthaltsam? Und ich denke, ja, das ist er. Jesus, als er hier auf der Erde war, hat sehr viel Selbstbeherrschung zeigen müssen. Das fängt an mit der Zeit, wo er in die Wüste gegangen ist, wo der Teufel ihn versucht hat und gesagt hat, hey, du bist doch mega hungrig, du willst doch was essen, mach doch diesen Stein in den Brot, damit du was hast. Und Jesus hat gesagt, hey, nee, das wäre nicht richtig. Ich tue das nicht. Ich beherrsche meinen Hunger und meine Gelüste nach was Leckerem zum Essen und tue es nicht. Er hatte mit Sicherheit auch sexuelle Versuchungen. Ich meine, er ist gestorben mit 33 in der Blüte seiner Jugend. Und er ist durch seine ganze Teenie-Zeit gegangen. Und er hat auch dort das Verlangen gehabt, hey, ich wünsche mir eigentlich auch eine Frau. Und er hat gesagt, nein. Er hatte die Versuchung, sich als König krönen zu lassen, als er nach Israel reingeritten ist auf dem Esel und alle gesagt haben, oh, du bist der neue König, du bist der Messias. Er hätte sagen können, wisst ihr was, das machen wir jetzt, wir bauen hier ein neues Reich aus. Und er hat gewusst, nein, ich entscheide mich nicht dafür, ich entscheide mich für den Tod am Kreuz. Und wir lesen von Jesus, dass er morgens früh aufgestanden ist, vor dem Sonnenaufgang, um seinem Vater zu begegnen, um Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben. Und wir müssen da realistisch sein. Wir denken immer, ja, Jesus hat so tolle Sachen gemacht, aber Jesus ist mit seinen Jüngern kilometerlang gelaufen, zu Fuß. Er ist am Abend angekommen, war müde und es kamen immer wieder Menschen, die irgendwas von ihm wollten. Jesus, ich habe die Frage, Jesus, kannst du heilen? Bis in die Nacht teilweise. Und dann kann ich mir vorstellen, dass er sich auch oft morgens gedacht hat, boah, ey, ich bleib nochmal 2 Stunden liegen, ich bin echt fertig. Aber er hat gewusst, ich muss aufstehen, weil ich aufstehen will, weil ich genau weiß, mit meinem Vater Gemeinschaft zu haben, das tut mir so gut, das ist so gut für mich und das gibt mir die Energie, die ich brauche für den kommenden Tag. Und genau so ist es auch für uns gut, Gemeinschaft mit unserem Vater zu haben, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Und es braucht manchmal Enthaltsamkeit und Selbstbeherrschung und Disziplin, weil wir sagen müssen, hey, ich muss das irgendwie in meinen Alltag einbauen und da muss ich auf manche anderen Sachen verzichten. Aber auch uns wird es gut tun. Der letzte Aspekt von der Enthaltsamkeit, die ich noch beleuchten will, macht auch der Theologe William Berkeley nochmal klar und das finde ich sehr interessant. Er schreibt, im säkulären Griechisch ist damit mit Enthaltsamkeit, die Tugend eines Herrschers gemeint, bei dem seine persönlichen Interessen niemals Einfluss auf seine politische Entscheidungen haben. Das heißt, ein Herrscher, der sagt, die Entscheidungen, die ich treffe, die treffe ich 100% zum Wohle meines Volkes und nicht aus meinem eigenen heraus, meinem eigenen Vorteil heraus, damit ich am Ende besser dastehe. Es ist die Tugend, die einen Menschen so Herr über sich selbst macht, dass er geeignet ist, der Diener anderer zu sein. Und wenn wir das lesen, dann denken wir sofort weiter, ja, und genau so war Jesus, oder? Diese Enthaltsamkeit und Selbstkontrolle hat Jesus gebraucht und die hat er gehabt, um ultimativ sein Wesen als Gott, der alles konnte, der allgegenwärtig war, der allmächtig war, der alles tun konnte und lassen konnte, was er wollte, seine göttlichen Attribute hinter sich zu lassen und zu sagen, hey, ich will darauf verzichten und ich will als Mensch auf die Erde kommen, als Mensch, der so verletzlich ist, der so viele Sachen nicht kann, im Gegensatz zu dem, was Gott kann. Und ich will diesen Weg gehen, weil ich ein höheres Ziel habe. Es hat ihm erlaubt, geschlagen und verspottet zu werden. Es hat ihm erlaubt, schlussendlich ans Kreuz genagelt zu werden, auch wenn er das hätte nicht müssen. Und es war ja so, dass das 100% ungerecht war, was dort passiert ist. Es war Jesus' Anspruch, eigentlich dagegen zu rebellieren. Und er hätte jederzeit sagen können, hey, Schluss, ich schicke eine Legion Engel und die machen hier alles platt, weil was ihr hier tut, ist unglaublich schrecklich und falsch. Aber er hat sich zurückgehalten. Er hat seinen Anspruch nicht in Anspruch genommen. Und er hat gesagt, nein, ich lasse es über mich ergehen. Und ich begegne diesen Menschen in Sanftmut. Und ich lasse sie mich kreuzigen bis zum bitteren Tod, weil ich ein höheres Ziel habe, weil ich ein Ziel habe, das über dem steht, weil ich diese Menschen, die mich so schlimm behandeln, so sehr liebe, dass ich mein Leben für sie geben werde, damit ich sie befreien kann und damit sie wieder Gemeinschaft mit mir haben können, damit sie in Ewigkeit mit mir verbringen können. Und dieser Opfertod und diese Selbstkontrolle, die Jesus darin gehabt hat, diese Selbstbeherrschung, das ist, finde ich, einfach unglaublich und eine extrem gute Veranschaulichung, was es bedeutet schlussendlich. Und wo wir uns auch fragen müssen, hey, wo haben wir Anspruch auf Dinge? Dinge, die wir eigentlich einfordern können, aber wir es vielleicht nicht tun sollten, weil wir unserem Nächsten Gutes tun wollen. Weil Gott uns sagt, hey, weißt du was? Ja, das steht dir eigentlich zu, aber vielleicht hat es ein anderer mehr nötig. Oder vielleicht kannst du, indem du das nicht tust, jemand anderem einen Weg zeigen, den er braucht. Und wenn ich mir diese Sanftmut und die Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung anschaue, dann merke ich immer wieder, hey, ich wünsche mir viel mehr. Ich wünsche mir mehr Sanftmut mit meinen Kindern. Ich wünsche mir mehr Selbstbeherrschung, mehr Disziplin, Sachen nicht zu tun, die nicht bringen, die mich nicht voranbringen, Dinge zu tun, die anderen Leuten helfen, meine eigene Faulheit zu überkommen. Und dann frage ich mich, wie komme ich dazu? Wie schaffe ich das? Und unsere natürliche Reaktion könnte sein, na gut, ich meine, Paulus hat uns vor der Frucht des Geistes eine Liste von Dingen gegeben, die wir nicht tun sollen. Dann hat er uns eine Liste gegeben von Dingen, die wir tun sollen. Die schreibe ich mir jetzt auf ein Blatt Papier. Und dann versuche ich mit all meiner Kraft die Dinge so zu tun. Und dann schaffe ich das vielleicht auch irgendwie. Und gerade, ich finde, bei dem Thema Selbstbeherrschung ist das so ein Thema, wo wir das Gefühl haben, hey, immerhin mich selbst müsste ich doch unter Kontrolle haben. Also das ist doch das Mindeste. Ich müsste in der Lage sein, mich selbst unter Kontrolle zu haben und nicht aus Rand und Band zu gehen oder faul zu sein oder was auch immer. Aber wenn wir anfangen, so zu leben, dann haben wir einen Riesenfehler gemacht. Denn wir würden uns diese Dinge zum Gesetz tun. Wir würden sie uns als Gesetzestafel hinstellen und sagen, das nicht, tue das. Und das Verrückte ist, dass der Galaterbrief, in dem diese Frucht steht, dass das Hauptthema des Galaterbriefes ist, eben nicht zurück in die Gesetzlichkeit zu fallen, eben nicht sich diese Listen zu machen und zu sagen, ich halte mich jetzt an das Gesetz und dadurch werde ich errettet. Wir lesen in Galater 3, Vers 1, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerk oder durch die Predigt von Glauben? Und er macht ganz klar, hey, Achtung, es geht mir nicht um Gesetz. Und er fährt fort in Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Es geht also darum, nicht uns neue Gesetze zu machen und zu denken, durch diese Gesetze werden wir Freiheit erlangen. Nein, Gott hat uns in die Freiheit gesetzt, damit wir seine Kinder sein dürfen, damit wir Freiheit leben dürfen. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns auch den genaueren Kontext von der Frucht des Geistes anschauen. Paulus zählt davor, wie ich gerade schon sagte, die Dinge auf, die aus dem Fleisch sind, durch die wir durch Gnade und aus Glauben befreit sind. Da gehören Sachen dazu wie Feindschaft, Streit, Eifersucht, sexuelle Unmoral und so weiter. Das ist die Frucht des Fleisches und der Sünde. Und dann zählt er die Frucht des Geistes auf, über die wir viele Wochen jetzt geredet haben. Aber der Schlüssel, wie wir zu dieser Frucht kommen, den nennt er ein paar Verse vorher im Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Die Frucht ist also das Ergebnis des Baumes. Es ist das, was der Baum abgibt. Aber es ist nicht das, womit man anfängt. Es ist nicht das Zentrum. Das Zentrum ist der Baum, der dann die Frucht gibt. Mühevoll zu versuchen, eine Frucht zu produzieren, ohne den Baum, der dazu gehört, das endet immer in einer total komischen, künstlichen Sache. Unsere Food-Industrie und Gesellschaft ist inzwischen in der Lage, ganz tolle Geschmäcker zu entwickeln. Aber ehrlich gesagt, der künstliche Erdbeergeschmack, der ist vielleicht süß und interessant, aber der hat schlussendlich nichts mit der Erdbeere zu tun. Oder genauso ist es zum Beispiel mit Radfahrern. Wenn wir einen Radfahrer anschauen und sagen, ja, Radfahrer, die haben dicke Waden. Sieht man sofort, dass es ein Radfahrer ist, wenn man denen ihre Waden anschaut. Wenn man mich anschaut, ja, offensichtlich kein Radfahrer. Ich habe keine muskulösen Waden. Also könnte ich denken, na gut, dann gehe ich jetzt hin und trainiere monatelang meine Waden. Dann sehen die richtig schön dick aus, wie die von Radfahrern. Und dann habe ich ja meinen Job gemacht, dann bin ich ja auch ein Radfahrer. Aber wir alle wissen, das macht keinen Sinn. Radfahrer, dicke Waden zu haben, macht einen keinen Radfahrer und vor allem auch schon gar keinen guten Radfahrer. Da gehört viel mehr dazu. Die dicken Waden, die bekommen die schon alleine durch das, was sie eigentlich tun. Das ist das Ergebnis, das Nebenprodukt davon. Ah, da ist mein wunderschönes Bild von den dicken Waden. Solche Waden haben Radfahrer, die viel fahren und trainiert sind. Ich habe euch die anderen Bilder erspart, wie das dann auch noch gehen kann, weil zu viel Trainieren und Radfahren macht die Waden kaputt. Genau, das Ziel ist es also nicht, um jeden Preis in der Welt zu versuchen, sanftmütig und enthaltsam zu werden und alles zu tun und sagen, ja, ich schaffe das irgendwie. Nein, das Ziel ist es vielmehr, Gott zu suchen und mit seinem Geist zu leben und ihm ähnlicher zu werden. Die Frucht des Geistes beschreibt Gottes Charakter. Und wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dann werden wir automatisch ähnlicher wie er. Dann werden wir automatisch von ihm geprägt und sein Geist verändert uns von innen heraus. Und wir merken, wow, irgendwie habe ich gar keine Lust mehr, dieses und jenes zu machen, weil, keine Ahnung, irgendwie, das verändert mich so. Ich habe das selber erlebt, als ich mit 19 wirklich mich Gott voll hingegeben habe und angefangen habe, viel Bibel zu lesen und mich mit ihm zu beschäftigen, wo ich gemerkt habe, hä? Eigentlich habe ich die Filme mega geliebt. Ich habe immer übergerne Horrorfilme angeschaut, aber auf einmal denke ich, boah, nee, da habe ich einfach voll keinen Bock mehr drauf. Das bewirkt in mir. Und ich habe das in vielen Sachen gemerkt, wo Gott mich einfach von innen heraus geändert hat, ohne dass ich gezielt versucht hätte, mich in den Bereichen zu ändern. Und wir kennen das auch von uns selbst. Wenn wir viel Zeit mit Leuten verbringen, dann verändern die uns und dann wissen wir auf einmal Sachen, die wir sonst gar nicht gewusst hätten und tun Sachen, die wir sonst nie getan hätten. Wenn ihr zum Beispiel die Anna fragt, wer diese Saison von Freiburg nach Dortmund gewechselt hat, wird sie euch sofort sagen können. Nicht, weil sie irgendein Interesse von Fußball hat, sondern weil sie mit drei Jungs in der Familie zusammenlebt. Oder wenn ihr mich fragt, hey, IKEA Ektorp oder Malm oder Hemnes, hast du das schon mal gehört? Dann sage ich, ja natürlich, ich kann euch sagen, wie die aussehen. Ektorp, wir haben Sofa davon, Hemnes da mit den runden Griffen und sowas. Kenne ich alles. Nicht, weil ich IKEA-Fan bin oder das besonders gut finde, aber weil meine Frau das toll findet und weil sie mir viel davon teilt und ich das natürlich auch mit aufnehme. Und genauso dürfen wir von Gott lernen. Wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dann dürfen wir erwarten, dass er uns von innen heraus verändert und wir auf einmal Sachen kennen und verändert werden, so wie er ist und es liebt. Und genauso wie wir bei Kindern erkennen können, aus was sie für eine Familie kommen, was die Eltern für Werte haben und wie sie sie erziehen, wird man an uns erkennen, was wir für einen Vater haben. Und abschließend möchte ich mit der Frucht bewahren, denn was uns schon auch bewusst sein muss, ist, dass das eine zweischneidige Sache ist. Das, womit wir uns beschäftigen, was wir konsumieren, was wir bewusst oder unbewusst als unser Vorbild nehmen, das beeinflusst uns und das verändert uns. Und das kann der Geist Gottes sein, aber das können auch andere Dinge sein. Und deswegen ist es auch trotzdem immer wieder gut, wenn wir auf die Frucht schauen und gucken, hey, was kommt denn da eigentlich hinten raus? Was wächst denn eigentlich an dem Baum? Und wie gut sieht es aus? Hat es dort vielleicht Dinge wie Maden oder Käfer oder irgendwas, was die Frucht verdirbt, die ich wegtun muss? Und deswegen ist es gut, wenn wir auch immer wieder mal gucken und über uns selbst reflektieren und sagen, hey, wie lebe ich eigentlich? Was ist denn meine Frucht? Was kommt denn dann hinten an meinem Leben eigentlich raus, wenn ich das versuche, neutral zu betrachten? Und gleichzeitig, um auch zu wissen, hey, an welche Sachen will ich mich ranhängen? An welche Person will ich mich ranhängen? Was haben die für Früchte? Stimmen die mit der Frucht von dem, was Gott mir sagt, überein oder ist die komplett anders? Wo auch uns hilft zu beurteilen, hey, ist das eine gute Sache? Ist das eine gute Lehre? Ist das eine gute Freundschaft und so weiter, in die ich mich hineingeben will oder vielleicht auch nicht. Und genauso wie der Radfahrer vielleicht auch manchmal gezielt seine Waden trainieren muss, weil er merkt, hey, an der Stelle, da brauche ich ein bisschen mehr, ist es für uns auch manchmal gut, gezielt zu schauen, hey, bei mir mit der Selbstbeherrschung, da läuft das einfach nicht. Ich muss da auch gezielt drauf schauen und ich muss gezielt zu Gott gehen und sagen, Gott, hey, kannst du mir helfen in der Hinsicht? Verändere mich in der Hinsicht, im Gebet zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, ich möchte dir ähnlicher werden, verändere mich, verändere mein Herzen. Und da ist es immer wieder gut, wenn wir uns auch selber fragen, bin ich sanftmütig, bin ich rücksichtsvoll und wo und mit wem war ich es vielleicht nicht? Und das kann mit der Familie sein, mit Arbeitskollegen, mit Mitchristen, mit Leuten um uns rum. Oder auch, wo habe ich mich gehen lassen und wo habe ich mich nicht selbst beherrscht? Das kann im Geheimen sein, das kann offensichtlich sein. Aber wem habe ich damit verletzt und geschadet? Weil manchmal passieren Dinge im Geheimen, aber sie schaden anderen. Wenn ich bis um 3 Uhr nachts irgendeine Serie anschaue, dann passiert das vielleicht in dem Geheimen, aber am nächsten Tag spüren das meine Arbeitskollegen, spürt es meine Frau und meine Kinder. Welche Dinge nehme ich als selbstverständlich in Anspruch, aber vielleicht auf die ich aber vielleicht verzichten könnte, um anderen zu helfen, um anderen Gutes zu tun? Und schlussendlich, wie viel Zeit verbringe ich im Wort Gottes und im Gebet? Inwiefern docke ich mich dort an und gieße diesen Baum mit gutem, frischem Wasser, was in der Lage dann ist, diesen Baum blühen zu lassen, um viel Frucht zu bringen? Es ist gut, wenn wir das reflektieren und immer wieder anschauen. In dem Wissen aber, dass es nicht um Gesetz geht. Dass es nicht darum geht, irgendwas zu erfüllen und irgendeine Liste abzuhaken, sondern dass wir Gottes Kinder sind. Dass er sagt, hey, ich habe für euch alles gegeben, du bist mein geliebtes Kind. Und es ist gut, wenn wir Gottes Duft hinaustragen, wenn Leute, die uns begegnen, das riechen und denken, oh, wie eine frische Melone oder eine Mango, man schon an der Frucht riecht, oh, die ist reif, die ist lecker, das will ich. Genau so dürfen wir einen Duft nach außen sein, in die Menschen um uns rum, wo Leute sagen, hey, mit der Person will ich Gemeinschaft haben, weil die ist gut, die ist sanft, die ist selbstbeherrscht, die schreit mich nicht an, wenn ich was falsch mache. Aber gleichzeitig dürfen wir auch wissen, hey, wir sind Kinder Gottes. Und genauso wie unsere Kinder machen wir Fehler und sind nicht vollkommen und werden immer wieder Dinge falsch machen. Und wir dürfen zu Gott kommen und sagen, hey Gott, es tut mir leid, ich habe es wieder verbockt. Und er wird uns in den Arm nehmen und sagen, hey, macht nichts, du bist mein Kind, du bist nicht mein Knecht, du musst nicht eine Leistung erfüllen. Ich will einfach, dass du wächst und mir ähnlicher wirst, Stück für Stück. Und wir dürfen wissen, dass wir einen liebenden, fröhlichen, friedesuchenden, langmütigen, freundlichen, gütigen, treuen, sanftmütigen und selbstbeherrschten Vater haben, dem wir immer wieder begegnen dürfen. Amen.
Vielen Dank, David.